Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Heute als erster Gast im neuen Jahr haben wir hier zu Besuch den geschätzten Kollegen Nils Schwanngruber. Sei herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Bist du reingekommen in das neue Jahr?
Sehr gut. Wir haben zu Hause gefeiert und es war sehr ruhig und mit Familie.
Was sagst du zum Böllern zum neuen Jahr als Arzt, wo wir gerade im neuen Jahr angekommen sind?
Also ich bin eher ein großer Verfechter davon, dass man kein privates Böllern mehr machen sollte. Aber ich glaube, wenn man meine Frau fragt, sagt ihr was anderes.
Das erstaunlicherweise ist bei uns zu Hause auch anders. Liegt vielleicht daran, dass wir als Jugendliche genug geböllert haben und jetzt die Nase voll haben. Oder dass wir im Krankenhaus einiges sehen, was andere nicht sehen.
Aber ich habe auch jetzt schon ein paar Mal professionelles Feuerwerk gesehen. Und das ist einfach nochmal was anderes und das ist viel, viel schöner und spektakulärer, sich das anzuschauen und ja nicht nur mit Feuerwerk, sondern man kann da ja heutzutage auch mit Licht und Soundeffekten so viel machen, das ist einfach toll. Also es ist viel, viel schöner.
Ja, mit Technik kann man ja sehr viel machen und da sind wir ja schon fast beim Thema, denn wir haben dich heute nicht nur zu Gast in deiner Funktion als Arzt, du bist ja ein Neurologe von deiner Weiterbildung her, sondern wir werden auch viel über die Technik tatsächlich heute miteinander sprechen. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht kurz zu deinem Werdegang. Du hast ja an einer der wichtigsten Fakultäten der Welt, nämlich in Göttingen, studiert, so wie ich auch.
Sehr gut. Auf jeden Fall.
Und war das früh für dich klar, welche Fachdisziplin deine sein wird?
Weiß ich gar nicht. Also ich habe tatsächlich mir, was das angeht, lange Zeit gelassen. Also für mich war es sehr klar, dass ich Grundlagenforschung machen wollte. Habe ich auch früh schon im Studium mit angefangen. Ich war im immunologischen Bereich unterwegs und du weißt ja, in der Immunologie kann man natürlich in sehr viele Fächer hineingehen, aber da ich auch in einem Labor war, wo wir einen Fokus hatten auf Neuroimmunologie und mich das super fasziniert hat, bin ich letztendlich dann darüber auch in das Fach der Neurologie gegangen und hab oder gekommen und bin da, habe da hospitiert, habe da meine Praktika gemacht und habe da auch angefangen. Ich habe auch tatsächlich in Göttingen angefangen, die ersten beiden Jahre meiner Assistenzarztzeit dort zu verbringen. Und genau, also deswegen, so bin ich dazu gekommen. Ich glaube, ich habe lange überlegt, weil du bist ja im chirurgischen Fach. Ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht auch was Chirurgisches machen sollte. Aber ich glaube, in der Neurologie war es schon perfekt, war sehr spannend und eine tolle Zeit.
Wir kennen uns ja auch aus dem klinischen Alltag. Ehrlicherweise habe ich gedacht, dass du den klinischen Weg beibehältst und auch eine akademische Karriere dann anschließt. Und es ist irgendwie anders gekommen.
Ja, genau. Also so ist es auf jeden Fall. Ich bin sehr lange in der Klinik gewesen und es war eine super tolle Zeit. Ich habe das sehr genossen. Du weißt ja auch, ich habe ein Herz für die insbesondere Akutneurologie. Ich war lange auf der Intensivstation bei uns und das sind Bereiche gewesen, die mich total fasziniert haben. Und insbesondere auch dieser Punkt, dass du eben auf einer sehr meistens schlechten Datengrundlage schnelle Entscheidungen treffen musst einfach. Er hat mich immer total fasziniert und ich glaube, das hat auch da damals angefangen. Ich habe gesehen, ich war natürlich weiterhin noch in der Grundlagenforschung auch tätig, aber ich habe gesehen, dass wir insbesondere auch auf den Intensivstationen so viel Messdaten einfach erheben von unseren Patienten, kontinuierliche Daten. Und ich habe mir immer gedacht, es wäre doch, wo fließen diese Daten eigentlich hin? Also was machen wir eigentlich damit? Und dann hat man, kennst du ja auch, diese ganzen Systeme, wo dann diese, quasi sekündlich aufgelösten Blutdruckwerte sind. Ja. Und man sagt immer, okay, gut, es gibt ein paar kritische Momente. Da sieht man dann auch, dass da natürlich in den Vitalparametern viel passiert ist. Mich hat es eigentlich immer viel mehr interessiert, zu sagen, okay, warum nutzen wir die Daten eigentlich nicht? Erstens auch für die Forschung und letztendlich aber natürlich auch für die Versorgung, um einfach noch informierter und vielleicht noch früher auch gewisse Entscheidungen zu treffen. Gerade, weißt du, auch im neurologischen oder auch im neurochirurgischen Bereich auf den Intensivstationen, da geht es ja tatsächlich mitunter auch mal um Minuten und man möchte es gar nicht so weit kommen lassen, dass es dann zu Krisen letztendlich kommt. Und Damals habe ich tatsächlich angefangen, auch meine ersten Wege so im Bereich des Programmierens sozusagen auch auf klinische Daten anzuwenden.
Hattest du vorher Kontakt mit dem Thema?
Genau, es ist tatsächlich so, dass ich im Bereich der Grundlagenforschung, gerade wenn man viele Daten erhebt, da kommt man mit Excel tatsächlich relativ schnell auch schon an die Grenzen und muss man eigentlich letztendlich früh auch anfangen, Sprachen sich auch anzueignen, um große Datenmengen einfach auszuwerten. Mhm. Das funktioniert sonst einfach gar nicht anders. Und genau diese Methoden, die ich letztendlich aber autodidaktisch gelernt habe in der Forschung, habe ich dann angewandt auf Versorgungsdaten, um letztendlich kritische Phasen auf der Neurointensivstation vorherzusagen. Und das war für uns damals so wirklich so ein Aha-Erlebnis, dass wir gesagt haben, ja, wir brauchen eigentlich wie so eine Art Wettervorhersage. Ne? So stelle ich mir das immer vor.
Ich glaube, ihr habt tatsächlich sogar mit Patrick Czörlich aus meiner Abteilung zu dem Thema Hirndruck und Vorhersage von Hirndruck gearbeitet. Produkt sozusagen entwickelt.
Genau, wir haben ein Produkt entwickelt, wir haben dazu auch viel publiziert und auch aus meiner Perspektive immer noch sehr, sehr spannend und das ist für mich vollkommen, also auch immer weiterhin noch klar, also wir müssen irgendwie die Versorgungsdaten, also die Daten, die wir erheben, und das sind ja unglaublich viele Daten, nutzbar machen, um einfach noch informierter letztendlich durch den klinischen Alltag uns zu navigieren. Und
vielleicht in einem Satz eine kurze Frage. Ihr habt ja ein konkretes Produkt entwickelt und wir kommen hier gleich auf das Thema nochmal etwas detaillierter zu sprechen. Was war denn eure Erfahrung? Ist das Vorhersagemodell stärker in der Prädiktion von bevorstehenden Krisen oder der klinisch erfahrene Arzt? Habt ihr solche Vergleiche angestellt?
Nee, wir haben es tatsächlich nicht verglichen mit erfahrenen Ärzten. Wir haben es mit anderen Scores verglichen, also eher statistisch das Ganze verglichen. Und wir waren in der Lage, 3 bis aber auch 24 Stunden vorher tatsächlich schon Krisen vorherzusagen, mit einer sehr hohen Sicherheit.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du bist ja sozusagen aus der Begeisterung für das Thema Datenauswertung und Entwicklung von Vorhersagemodellen dann sozusagen, hast du dort den Weg gefunden in die KI-Forschung in der Medizin und darüber den zweiten Berufsweg sozusagen eingeschlagen. Was machst du jetzt konkret?
Genau, also ich bin jetzt Geschäftsführer einer 100%igen Tochter des UKEs und wir entwickeln KI-Anwendungen für den deutschsprachigen Raum.
Sind das immer noch Produkte, die sozusagen sich auf den klinischen Alltag beziehen oder sind das eher administrative Modelle?
Ja, genau. Also sind es Produkte, die uns in unserer Dokumentationsflut unterstützen primär. Also das sind noch keine Medizinprodukte, also klare Vorhersagemodelle, wenn du so möchtest, die wir aber ganz klar auch entwickeln möchten und auch planen. Genau, das ist unser Ziel.
So ein bisschen haben wir schon das Thema angesprochen. Du hattest über Datenmengen und Datenqualität gesprochen. Es wird ja sehr oft beklagt, dass wir sehr repressive und strenge Datenschutzregularien haben, die die Erhebung von Daten erschwert in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu den USA. Empfindest du das so oder andersherum, dass du jetzt in einer großen Einrichtung arbeitest, die die Chance hat, eigene Daten zu verarbeiten und zu verwerten? Was hat es für eine Bewandtnis und was haben wir möglicherweise doch für Vorteile, Standortvorteile hier in Deutschland, die man sehr oft unterschätzt?
Genau. Also ich bin schon der Meinung, also erstens, dass Datenschutz ein wichtiges Thema ist und wir in Europa auf jeden Fall da eine gute Regelung haben. Ich glaube aber, dass wir in Deutschland den Datenschutz tatsächlich etwas strenger manchmal auslegen als unsere Nachbarländer. Muss man gar nicht weit gehen. Da gibt es prominente Beispiele, Dänemark, Holland, die legen das einfach etwas anders aus und können dort auch Gesundheitsdaten wesentlich besser nutzen für Forschung, aber auch für die Entwicklung von Produkten beziehungsweise den Zugang einfach von Wirtschaftsunternehmen zu Gesundheitsdaten. Bei uns in Deutschland war es ein sehr wichtiger Schritt, so habe ich das zumindest beobachtet, dass wir jetzt durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz letztendlich zumindest einheitliche Regelungen haben, deutschlandweit, die gelten für die Nutzung von Gesundheitsdaten. Und das ist schon mal aus meiner Perspektive ein großer Schritt nach vorne, weil wir bislang das noch gar nicht hatten in Deutschland. Und ich habe aber den Eindruck, dass zumindest jetzt gerade mehr auch dahingehend geschaut wird, dass Gesundheitsdaten mehr auch nutzbar gemacht werden sollen für die Forschung und aber auch für die Entwicklung solcher Produkte wie unsere. Genau.
Und wo meinst du, sollten wir die Dinge lockerer angehen? Und wo denkst du, dass es gar nicht erstrebenswert ist, dass wir es so machen, wie das auf der anderen Seite vom großen Teich gemacht wird?
Also, du hattest mich ja noch gefragt, wo es eventuell auch ein Vorteil sein könnte. Und ich glaube, das, was wir lange immer als Nachteil empfunden haben, nämlich, dass wir auf die Daten gar nicht so richtig aus der Versorgung zugreifen konnten für die Versorgung, das könnten wir uns theoretisch jetzt könnte zu einem Vorteil jetzt werden, ne? Weil wir die Daten jetzt noch haben, ne? Also natürlich sehr verteilt über verschiedene Datensilos. Aber wenn wir sie jetzt richtig nutzbar machen, dann wäre es für uns eine riesengroße Chance, weil diese Daten noch nicht bei US-amerikanischen Unternehmen liegen. Man muss da auch ganz klar sagen, das ist etwas, wo wir uns wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen drüber unterhalten werden. Wenn wir zu langsam sind, dann wird es auf jeden Fall passieren, dass ein großer Teil dieser Daten zumindest auch indirekt bei US-amerikanischen Unternehmen landen wird und wir letztendlich diesen vermeintlichen Vorteil, dass unser Datenschutz bislang uns das nicht ermöglicht hat, dass wir auf diese Daten zugreifen hätten können, verlieren. Also sozusagen jetzt gerade liegen diese Daten noch überall und man könnte sie jetzt sehr gut nutzbar machen für unser System.
Was braucht es denn aus deiner Sicht? Wie soll man das denn machen?
Ja, also es hört sich immer einfacher an, aber erstmal glaube ich, ganz basismäßig sollten wir natürlich überall digitale Systeme haben, um Daten zu erfassen. Das heißt also, wir sollten wirklich auf Papierdokumentation im klinischen Alltag komplett verzichten. Bei uns aus der Perspektive des UKEs oder auch anderer großer Kliniken hier in Hamburg ist es total selbstverständlich, dass es da keine Papierakten mehr gibt. Aber es gibt schon noch sehr viele Kliniken und auch Krankenhäuser in Deutschland, die einfach auch noch eine Papierakte führen. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Da sollte man jetzt endlich mal anfangen und sagen, damit hören wir auf. Und dann das wird ein bisschen, also es hört sich einfacher an, aber es wird komplexer, glaube ich, in der Umsetzung, müssen wir die Daten nutzbar machen. Und wie machen wir das? Wahrscheinlich geht es nur, wenn wir die Daten auch interoperabel ablegen und verfügbar machen. Dafür müssen wir Daten in gewissen Standardformaten, FHIR ist so ein Begriff, speichern und zugänglich machen. Und wenn das der Fall wäre, dann sind diese Daten auch wesentlich besser austauschbar.
Also du gehörst ja zu denjenigen, die sehr gut sowohl die technische Entwicklungsseite als auch die medizinische Anwenderseite gut beurteilen können. Was würdest du sagen, wohin geht denn die Reise für uns Ärztinnen und Ärzte? Was müssen wir denn für Kompetenzen noch haben?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich bin ein großer Anhänger der Theorie, dass die KI uns nicht abschafft, ganz, ganz klar nicht, sondern uns einfach in unserem ärztlichen Handeln bestärkt. Und
gibt es vielleicht sogar ein Shift an Aufgaben?
Also ich glaube, wir werden einfach, allein auf, ich würde das jetzt so ein bisschen natürlich auch so eine, würde ich sagen, fast schon philosophische Frage, ich glaube einfach aufgrund des demografischen Wandels werden wir einfach viel, viel mehr Last im System haben auf der einen Seite. Also wir werden viel mehr Patienten versorgen müssen in Zukunft bei limitierten Ressourcen. Ja. Wir werden sehen, dass wir nicht unendlich unsere Krankenkassenbeiträge wahrscheinlich anheben wollen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, da ist es aus meiner Perspektive einfach notwendig. Es ist gar keine Frage, ob wir KI nutzen, sondern wir müssen KI nutzen in Zukunft, um überhaupt noch die ganzen Aufgaben in der Qualität so zu machen, wie wir uns das vorstellen in der Versorgung. Also es wird einfach gar nicht anders möglich sein. Wir werden so viele Daten haben, wir werden so viele Patienten haben. Du wirst dich als Arzt gar nicht durch diese Flut durchnavigieren können, wenn du nicht irgendwelche Triage-Systeme hast, die schon mal schauen, vorselektionieren, Prioritäten ja, setzen. Ja. Wo musst du zuerst hingehen? Wo musst du zuerst hingucken? Dir hilft bei Differentialdiagnosen, dir hilft bei auch der Behandlung oder auch bei der Ausführung von Themen, die du dann veranlasst letztendlich. Ja. Ne, wenn man jetzt sich in diese agentischen Workflows sich das vorstellt, dass du einfach einen Assistenten hast oder mehrere an deiner Seite hast, die im Hintergrund die ganze Zeit sozusagen mitlaufen, überprüfen, nicht nur das, was du machst, sondern auch das, was natürlich letztendlich an Daten reinkommt von den Patienten, an Messdaten. Es wird einfach gar nicht anders möglich sein. Und ich glaube auch, wir gucken immer sehr auf die, sagen wir, auf die Behandlung, auf den direkten Kontakt im Krankenhaus und oder auch in den Praxen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir in Zukunft auch noch ein Shift sehen werden, dahingehend, dass wir Patienten sehen, die nicht nur wesentlich informierter sind, sondern einfach auch wesentlich mehr Daten mitbringen. Mhm. Also die werden Wearable-Daten mitbringen, die werden ganz viele Verhaltensdaten mitbringen, vielleicht schon einfach per se auch Fragebögen ausgefüllt haben oder die automatisch ausgefüllt wurden. Und deswegen glaube ich, dass einfach da auch schon eine Steuerung und auch also KI-Technologie genutzt wird, außerhalb sozusagen unserer primären Orte, wo wir Leistung oder ärztliche Leistung erbringen, sondern das findet ganz woanders statt. Ne?
Aber bevor wir sozusagen den Benefit dieser Entwicklung haben, so ist zumindest mein Verständnis und meine Auffassung davon, müssen wir auch was rein investieren, damit wir diese Systeme entwickeln. Und das ist ja im jetzigen Gesundheitswesen ja gar nicht vorgesehen. Das heißt, die Kosten für Entwicklung neuer Technologien, neuer Verfahrensweisen, die laufen irgendwie bis jetzt nebenher. Und gerade wenn wir den Techniksprung machen wollen, wird es einen auch immensen finanziellen Einwand bedürfen. Laufen wir denn nicht Gefahr, dass wir mit der Technologisierung möglicherweise dann doch in die Zweiklassenmedizin kommen und sagen, Hightech für den, der sich das leisten kann, und alle anderen müssen das Nachsehen haben?
Genau, also das ist eine Gefahr, die man sehen kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon anfangen soll, über auch die IDM zu sprechen. Das ist ja einer der Gründe, warum es die IDM auch gibt. Also wir haben ja die Tochtergesellschaft am UKE IDM GmbH gegründet. Das ist eine gemeinnützige, 100%ige Tochter des UKEs. Und wir entwickeln Technologie aus genau diesen Gründen heraus. Wir wollen die mitgestalten. Die soll aus der Klinik oder aus auch ärztlicher Perspektive mitgestaltet werden, unter unseren ethischen Verständnis auch. Und wir möchten diese Technologie kostendeckend in die Breite bringen. Wir möchten eben keine Zweiklassenmedizin, sondern wir möchten, dass diese Technologie wirklich allen in der Versorgung, also allen Leistungserbringern zur Verfügung steht und letztendlich aber natürlich auch irgendwann vielleicht den Patienten zur Verfügung steht und man eben nicht fragen muss, okay, könnt ihr euch das leisten oder nicht? Es ist ein sehr, sagen wir mal, einfaches Beispiel, aber plakativ für das, was ich meine, weil wir haben ein Produkt, das ist unsere Spracherkennung Orpheus, die kennst du ja auch, wird mittlerweile an 4 Unikliniken, an 30 Krankenhäusern und auch schon in vielen Praxen genutzt. Mhm. Und es gerade auch der Shift, als wir in die Praxis gegangen sind, haben wir uns mit Praxen unterhalten, wo wir gesehen haben, dass die gar keine Spracherkennung nutzen. Und das war für mich total neu, weil ich dachte, gerade im ambulanten Bereich, wo man ja so eine hohe Schlagzahl hat, mitunter auch von Patienten und so viel dokumentieren muss, ist es einfach total klar, dass man auch solche Technologien nutzt, um eben schnell seine Dokumentationen anzufertigen.
Mein Traum ist es ehrlicherweise, dass während ich operiere, auch ein paar Kommentare mal in ein Mikro sagen kann,
genau,
damit der OP-Bericht dann auch gleichzeitig sozusagen live fertig ist. Das ist nicht nur sozusagen die Faulheit, die dahinter steckt, sondern dass ich manchmal feststelle, dass ich im Nachgang, gerade wenn ich während der OP in eine Stresssituation gesteckt habe, mich nicht immer ins Detail sozusagen erinnern kann, beziehungsweise andersherum. Ich muss mich zwingen oder bei der Assistenz nochmal fragen, wie haben wir es denn eigentlich gemacht, damit ich dann einen Tag später sozusagen den Bericht fertig machen kann.
Ja, aber dann kann ich dir gleich gute Nachrichten bringen, was du demnächst machen kannst. Das ist genau, also könntest du wahrscheinlich jetzt schon machen. Das kann ich dir gerne auch einmal im OP zeigen, wie du das wahrscheinlich heute das schon machen kannst, auch mit unserer Spracherkennung. Aber ich wollte nur sagen, also Spracherkennung, manche Praxen haben sich das einfach nicht geleistet, weil es zu teuer war.
Ja.
Lizenzen waren zu teuer.
Ja.
Und da fragt man sich dann schon, okay, die tippen da, verbringen eben mehr Zeit, mehr administrative Zeit und leisten sich nicht diese Lizenzen der Spracherkennung. Und da allein bei so einem, wenn man möchte, vielleicht schon einfachen Beispiel sieht man, dass man einfach Technologie kostengünstig, ja, letztlich auch, also kostendeckend auch zur Verfügung stellen muss, weil wir sonst eben wirklich eine Zweiklassenmedizin letztendlich dann haben. Es gibt die Zentren, die sich die KI auch leisten können, ne, die auf diese Technologie dann zurückgreifen werden und es gibt dann Kliniken oder auch Krankenhäuser, die sich das nicht leisten können und über nur so ein paar Lizenzen haben und einzelne Personen ausstatten. Aber dann fragst du ja auch schon wieder, okay, welche Personen möchten, also stattest du damit aus, welche nicht? Allein das, also diese Entscheidung möchtest du ja eigentlich nicht treffen. Das ist ja eigentlich ja schon der falsche Ansatz, darüber nachzudenken. Sondern du möchtest ja eher sagen, okay, ich möchte die Technologie haben, um den Prozess zu beschleunigen.
Jetzt, wo wir gerade beim Diktieren und Arztbriefe sind, für mich als Oberarzt ist es manchmal eine Herausforderung, Arztbriefe durchzulesen, sozusagen versuchen, die Essenz rauszuarbeiten, das zusammenzustreichen, aber natürlich auch dem Nachwuchs unter dem Kollegium auch zu zeigen, wie man das machen kann, indem man nicht ausbordernd Informationen da reinschreibt, aber auf der anderen Seite auch nichts vorenthält, was eigentlich wichtig ist, was ja die Kunst sozusagen der Epikrise oder des Arztberichtes früher war.
Ja.
Braucht man im Zeitalter der elektronischen Patientenakte überhaupt noch einen Arztbrief? Muss man überhaupt noch was diktieren?
Genau, also diktieren auf jeden Fall. Also du musst irgendwie deine Gedanken ja dokumentieren. Also ich glaube, es wird weiterhin sehr wichtig sein, dass du dein Medical Reasoning dokumentierst.
Ja.
Ob das jetzt ein Arztbrief ist, glaube ich auch eher nicht, aber du musst das halt irgendwo dokumentiert haben.
Aber jetzt mal weitergesponnen. Du warst ja bei uns auf dem Ärztetag auch zu Gast und hast auch Produkte aus deiner Firma vorgestellt. Da gab es ein anderes Unternehmen, das sozusagen das Angebot macht, aus dem Dialog zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin ein Exzerpt zu machen im Sinne sozusagen eines Arztberichtes inklusive des Reasonings, fürchterlicherweise.
Ja, genau. Also ich glaube, also wie gesagt, das ist für mich eine sehr spannende Frage, weil da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass wir nicht eben nur Prozesse unterstützen möchten mit der Technologie, sondern Prozesse verändern. Und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, gerade auch im Gesundheitswesen als Ganzes. Wir sind ein sehr konservativer Bereich und du hast jetzt auch gerade schon gesagt, du hast die Arztbriefe, die haben für dich einen gewissen Stellenwert, die haben für dich auch einen Stellenwert, wie du mit deinen Assistenzärzten interagierst, vielleicht auch einen Stellenwert, was unser Medical Reasoning angeht oder auch was unsere Ausbildung oder deine Ausbildung angeht mit deinen
Assistenten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Genau, und ich glaube aber, ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Prozess obsolet ist. Also wir brauchen die Arztbriefe an sich so nicht mehr. Und das haben wir schön beobachten können, weil wir letztendlich ein LLM bei uns im OKE eingeführt haben.
Large Language Model, für die, die es nicht kennen.
Genau, ein Large Language Model.
Wie ChatGPT sozusagen.
Genau, was wir auf den Daten des OKEs trainiert haben und was automatisiert Arztbriefe schreibt. Was wir da beobachtet haben, war der Punkt, dass wir erstmal, oh Wunder, keine Standards haben, obwohl wir eigentlich eine Arztbriefvorlage haben, die über alle Kliniken hinweg gleich aussieht, nutzen wir sie alle anders. Mhm. Das war das Erste, was natürlich irgendwie offensichtlich ist, aber da kann man sich schon fragen, warum ist das eigentlich nicht standardisiert? Also wir schreiben in allen Fächern irgendwie sehr, 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 sehr unterschiedliche Arztbriefe. Da kann man sehr lange drüber reden, aber ich glaube, letztendlich sollten wir uns über diesen Prozess als Ganzes unterhalten und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir keine Arztbriefe mehr im klassischen Sinne benötigen, insbesondere wenn wir eine EPA haben oder auch sozusagen in einer idealen Welt den ständigen Zugang auch zu den primären Daten,
ja,
brauchen wir wahrscheinlich immer situationsabhängig eine KI, die uns dann tagesaktuell die Daten zusammenfasst und vielleicht auch entweder für den Behandler zusammenfasst oder für den Patienten zusammenfasst, oder für andere zusammenfasst und eben auch auf wichtige Dinge hinweist. Aber das kannst du sozusagen tagesaktuell generieren lassen. Also eigentlich brauchst du diesen Auszug so nicht mehr, ne? Und dein Medical Reasoning, warum du welche Entscheidung getroffen hast, das sind Sachen, die kannst du auf jeden Fall und solltest du wahrscheinlich auch am besten in Freitext oder in so in freier Form, ob es eine Konversation ist mit einem Patienten oder ob es einfach deine Gedanken sind während deiner OP, die du quasi aufnimmst und dann automatisiert transkribierst. Das sind Sachen, die man durchaus auch in Akten vielleicht Form oder in Daten letztendlich auch abspeichern kann. Daraus wiederum würde ich aber dann standardisierte Daten ziehen. Also du beschreibst da gewisse Prozeduren, die du zum Beispiel gemacht hast während der OP, was man ja sozusagen auch dann wiederum in Standards ablegen kann, die du wiederum interoperabel machst und in der EPA dann auch für den Patienten also zugänglich machst. Ne?
Wie machen wir dann die Weiterbildung der Zukunft? Also ich sage mal, gerade aus dem Arztbrief heraus kann ich ja sehr oft plausibilisieren und erklären, also das, was du geschrieben hast oder beschrieben hast, erklärt aber nicht die Indikation, warum wir eine Operation gemacht haben. Das ist gerade im chirurgischen Fach, finde ich, ein sehr wichtiges Tool, um den Leuten sozusagen das Reasoning beizubringen und zu sagen, was waren denn unsere Rationalen, warum wir die Entscheidung gefällt haben, ob der Mensch operiert wird oder auch eben nicht operiert wird. Wie soll die Weiterbildung der Zukunft dann aussehen, wenn sozusagen auf der verbalen Ebene schon im Vorfeld geistig gar nicht vorbereitet werden kann?
Also aus meiner Perspektive braucht es da auch diese Plattform des Arztbriefes nicht mehr. Ich würde mir wünschen, und vielleicht spreche ich jetzt für die ganzen Assistenzärzte der Zukunft, dass eben da die Weiterbildung auch nochmal wirklich hinterfragt wird und auch vielleicht wesentlich persönlicher wird, dass man mehr klassische Rounds macht, zum Beispiel, dass du mit deinen Assistenten wirklich geplant zusammenkommst, ihr euch wirklich Fälle vornehmt und du wirklich eher im Sinne eines Lehrers auftrittst und nicht irgendwie asynchron die Arztbriefe korrigierst, die in den Überstunden gestresst oder am Wochenende, weißt du, entstanden sind, wo alle total müde sind, sondern du dir mehr Zeit nehmen kannst für Ausbildung und auch die Ausbildung einfach wesentlich mehr Interaktion bedeutet. Also ich glaube, wo wir hingehen werden in Zukunft, das wünsche ich mir, ist, dass die Ausbildung wieder mehr persönlicher wird. Mhm. Man in Gruppen zusammenkommt, mehr diskutiert über gewisse Fälle, weil das ist letztendlich auch das, was uns ausmacht ja im ärztlichen Handeln, dass wir unterschiedliche Erfahrungsgrade haben, dass wir die mit einbringen können, dass wir in Runden vielleicht auch mit KI unterstützt, uns Fälle anschauen und darüber die Ausbildung stattfinden lassen und nicht mehr über so ein Medium wie den Arztbrief, der auf wahrscheinlich beiden Seiten, sowohl auf Seiten der Oberärzte oder Assistenzärzte, eher zu wesentlich mehr Frust führt im klinischen Alltag als wirklich so eine persönliche Weiterbildung. Das ist meine Meinung.
Aber ich höre ja so ein bisschen raus, dass es am Ende auch das Berufsbild sich wandeln wird und weiterentwickeln wird und hier und da dann vielleicht auch ganz anders aussieht, als das heute der Fall ist. Was würdest du sagen jetzt als Arzt, wie stellst du dir die Unterstützung durch die Kammern vor? Was soll die selbst? Ich sag mal, was sind die Dinge, die eine Selbstverwaltung oder eine Standesvertretung sich auf die Agenda schreiben muss für die Entwicklung der nächsten, ich sage mal erstmal 5 bis 10 Jahre und dann langfristig darüber hinaus? Und sag mir bitte nicht, dass wir auch die Verwaltung modernisieren sollen. Das tun wir tatsächlich. Auch wir gehen ja vorweg und versuchen, Prozesse zu automatisieren und vorzubereiten, Und in einem Bereich haben wir es ja sogar schon so gemacht, dass wir KI eingeführt haben zur Durchführung von Prozessen. Aber sozusagen vom Mindset her und von dem, was eine Selbstverwaltung ausmacht, wie würdest du dir die Unterstützung der Ärzteschaft durch Kammern vorstellen in diesem Prozess?
Also ich glaube, der erste Punkt ist, also sind für mich zwei Punkte, kann das sicherlich noch komplexer sehen. Ich glaube, der erste Punkt ist ganz wichtig, dass eine Weiterbildung hinsichtlich der Nutzung von KI im klinischen Alltag auch stattfindet und tief verankert ist in den einzelnen Weiterbildungsprogrammen der Fächer. Weil es mitunter ja sehr unterschiedlich sein kann. Ein Radiologe hat wahrscheinlich etwas andere Erfahrung als jetzt ein Internist zum Beispiel mit dem Umgang von KI. Letztendlich ist es aber schon wichtig zu wissen, welche Tools man sicher auch nutzen kann. Und da kann man ja vielleicht sogar auch sich überlegen, ob ihr nicht vielleicht sogar Weiterbildungsprogramme macht für KI selber, ne, dass ihr sagt, ihr möchtet euch genau angucken, welche KI-Assistenten werden in der Klinik denn genutzt, wo wurden die ausgebildet, unterliegen die überhaupt unseren Werten und Standards, denen wir entsprechen. Das wäre etwas, was man vielleicht sich überlegen kann. Und dann auf der anderen Seite ist es ja jetzt KI nutzbar zu machen für die Weiterbildung. Also sozusagen können wir KI nutzen, um Weiterbildung besser zu machen, in seiner Qualität interaktiver zu machen, individueller zu machen für die einzelnen Assistenten in den Kliniken. Und ich glaube, dass da gibt es ein immenses Potenzial. Genau.
Und vielleicht eine abschließende persönliche Frage, musst du natürlich nicht so beantworten, wenn du es nicht willst, aber was sind für dich die nächsten Projekte und die nächsten Schritte, die dich begeistern und die du unbedingt im neuen Jahr umsetzen willst?
Genau, also wir haben uns mit der IDM wirklich sehr viel vorgenommen. Wir werden unsere Spracherkennung weiter Tool in Deutschland und auch in Europa hoffentlich platzieren und zeigen, dass es möglich ist, in Europa auch KI-Anwendungen zu entwickeln und diese auch so weit zu entwickeln, dass sie eben wirklich von ihrer Qualität her gesehen wesentlich besser sind als die Produkte, die wir aus Übersee sozusagen einkaufen bei uns. Wir haben uns ganz klar vorgenommen, auf jeden Fall auch Assistenzsysteme zu bauen, die letztendlich in der klinischen Entscheidungsunterstützung dann helfen. Wir zertifizieren uns dieses Jahr dafür auch, um Medizinprodukte herstellen zu können. Und das ist aus meiner Perspektive ein super spannender Prozess jetzt, in den wir uns begeben, weil wir wirklich diese ganzen KI-Entwicklung, die wir gerade anstoßen können innerhalb der IDM, so auch wirklich für das System nutzbar machen werden. Und das ist für mich sehr, sehr spannend. Also Zertifizierung innerhalb der IDM, um Medizinprodukte herzustellen. Und wir werden tatsächlich unser LLM, was in der Arztbrief-Dokumentation unterstützt, auch in jetzt weitere Kliniken dieses Jahr bringen. Und das ist für uns auch sehr, sehr spannend. Ja.
Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen und auch rumspinnen, was es noch geben kann in dem Bereich. Das machen wir vielleicht ein andermal, aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen zu heute. Und auf bald und vielen Dank für das Zuschauen und Zuhören. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu.